Also eine Einblattgeschichte kann sehr kritisch sein für manche Personen. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Kreative, es nicht immer allen recht machen zu wollen. Je mehr ich mir denke, oh, wem könnte das gefallen, desto weniger gefällt es eigentlich Leuten. Ein Ding von mir ist, das hat mir eine Psychologe, mit der ich zusammenarbeite, geraten, und seitdem ist mein Alltag wirklich um einiges leichter geworden. Sie hat gesagt, ich soll eine Peinlichkeit am Tag und einmal Anecken am Tag machen.
Es
Und
ist interessant.
Ich glaube, es hilft sehr, locker zu werden, weil man sich dann denkt, ach Gott, Rechtschreibfehler, und dann liegt man die ganze Nacht wach. Und so denke ich mir so, boah, eine Peinlichkeit am Tag, abgehackt.
Ja.
Und so kann ich schlafen.
Das ist gut.
Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Morgen, Michi, pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk.
Schön, da. Schönen guten Morgen. Wieder ein bisschen entspannt, gell? Freitag, 9 Uhr.
Ganz genau. In aller Frühe haben wir uns heute einen Gast oder beziehungsweise eine Gästin in die Show geholt. Sehr spannende Person, wie ich finde. Wird bestimmt ein lustiges Interview. Ich freue mich drauf, und sie sitzt gerade in Österreich. Deswegen rufen wir sie doch gleich mal an, oder Michi?
Würde ich auch sagen.
Schauen wir mal, ob sie...
Wählen wir mal durch.
Hallo?
Hallo Tessa, grüß dich.
Morgen, hallo.
Hallo, servus.
Hi, Jordi und Michi hier vom Podcast. Wir sind schon direkt in der Aufnahme, haben wir gedacht, wir rufen dich jetzt gleich mal an.
Ah, wow.
So, bist Tessa,
schon gleich in der Früh.
Gleich in der Früh, tonmäßig passt alles, du verstehst uns gut?
Ja, sehr gut. Versteht ihr mich auch?
Ja, wunderbar.
Perfekt.
Super.
Ich hoffe, du hast es dir schon kuschelig gemacht und bist ready. Ansonsten, wenn du nur ein paar Minuten oder ein paar Sekunden brauchst zur Vorbereitung, gerne Bescheid geben.
Nein, also von mir aus können wir starten.
Es wäre auch gut, gell, wenn man so sagt, ich bin gerade beim Einkaufen, aber es geht schon und so.
Nein, ich bin noch im Lockdown-Modus.
Ah, okay.
Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass er wieder hinaus dürft.
Okay. Hattet ihr tatsächlich, hattet ihr Lockdown jetzt?
Ja, jetzt für 2 Wochen.
Ach ja, genau, stimmt. Mhm.
Ja,
okay.
Ein bisschen zu.
Ja.
Also jetzt quasi volles Programm wieder, nur mit rausgehen, nur wenn man es dringend braucht und so, gell?
Ja, gewissermaßen. Also ich weiß nicht, wie viele sich noch drin gehalten haben, aber schon alles zu und nur in den Park und wieder ein bisschen so. Also, ja. Ja, was soll ich sagen?
Ja.
Wenn die ganze Welt zu hat, ist es ja nicht so ein Problem, aber wenn man das einzige Land ist, das noch zu hat, ist es ein bisschen FOMO.
Ja.
Das stimmt. Tessa, sag mal, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
Gut. Vor Weihnachten ist ja immer recht viel los. Und ich mache gerade noch ein paar Bilder fertig. Und ein paar Sachen habe ich gestern noch weggeschickt, aber sonst, es ist im Endspurt, würde ich mal sagen. Ja.
Ist es bei dir auch so, dass es, also Jordi und ich haben festgestellt, je mehr es so Richtung Weihnachten und stille Zeit geht, irgendwie desto stressiger und mehr wird es. Geht es dir da auch so?
Ja, also ich versuche mir das recht einzuteilen, dadurch, dass also meine Kunden... ich nicht so viele Meetings habe oder so, dass ich mich nicht so viel mit Kollegen abstimmen muss.
Mhm.
Es ist prinzipiell so, dass ich mir das recht gut einteilen kann. Aber ja, prinzipiell ist, glaube ich, die Tendenz dazu, dass alle noch fertig machen wollen und dann ein bisschen untertauchen, was ich jetzt von meinen Kunden gehört habe.
Magst du oder kannst du uns verraten, an welchen Projekten du gerade arbeitest?
Ja, ich arbeite gerade an mehreren Dingen. Also im Moment ist sehr viel so, wie sagt man, Commissions für große Bilder. Also ich habe vor einem halben Jahr angefangen, so richtig A2 bis A1 große Zeichnungen zu machen. Und also mit Buntstift. Und da, ja, und da bekomme ich immer wieder Sachen hinein. Also da ist gerade eine im Fertigwerden. Sonst für Kunden mache ich, was mache ich denn gerade? So viel. Ich habe gerade ein Etikett fertig gemacht für einen Bestatter. Weihnachtskarten für ein anderes Grafikdesignbüro aus Linz. Und noch ein paar private, also so von private Kunden, die einfach ihren Kunden, also ihren eigenen Kunden was schenken wollen. Ja, das ist so, ich glaube, das war die letzte Woche zusammengefasst.
Klingt ja spannend. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag grundsätzlich aus, Tessa? Man, wenn man sich so ein bisschen mit deiner Person und mit deinen Arbeiten beschäftigt, dann sieht man ja schon, dass du recht kreativ bist. Das ist noch harmlos ausgedrückt, finde ich jetzt. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also so würde mich mal interessieren, der Mix aus Arbeiten, die für dich selbst sind oder für Agenturen. Wie ist denn da so das Verhältnis?
Also ich habe eine Zeit lang sehr viel für Agenturen gearbeitet oder auch in Agenturen, wie man das halt so am Anfang vom Studium macht, dass man in Agenturen geht. Habe aber immer nebenbei mein Zeug gemacht, aber das war halt dann spät Nacht und ich habe schon gemerkt, dass so ein 40-Stunden-Job in einer Agentur eigentlich sehr, ich will nicht sagen, gegen meine Natur spricht, weil ich habe einen sehr zerstückelten Alltag, würde ich es nennen. Also ich mache sehr viel zwischendurch. Also ich finde, so manchmal gehe ich dann ins Kaffeehaus, dann fällt mir dort was ein, dann gehe ich wieder nach Hause, setze mich dort an den Schreibtisch, arbeite dann dort weiter und so. Also die Projekte sind auch nicht so, es gibt auch nicht so konzentriert, dass ich an einem Projekt jetzt ein halbes Jahr arbeite und nur das mache. Das ist für mich sehr schwer.
Okay.
Weil ich finde manchmal, also dieses Konzentration hin, Konzentration wieder weg, Konzentration hin, also dieses Spiel von, okay, ich denke jetzt nicht so viel darüber nach, ist sehr hilfreich bei dem, für mich die Arbeit lebendig zu halten. Und es macht mehr Spaß, mir zumindest. Also es bekommt eine gewisse Lockerheit.
Hast du dann so kleinere, in sich abgeschlossene Projekte lieber als längere?
Ja, oder ich mache halt so, dass ich es mir so aufstücke. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Kampagne für eine kleine Stadt in Salzburg gemacht, Mittersiel. Und da habe ich über längeren Zeitraum, ich muss sagen, ich habe sehr viele Kunden, die mir sehr vertrauen und die briefen mich dann einmal, dann machen wir eine Zwischenpräsentation und dann ist es so, und dann mache ich noch eine finale Präsentation und da machen wir nicht so viel zwischendurch. Also da machen wir jetzt nicht so viele Meetings und besprechen jedes Detail, sondern ich habe da meine Ruhe und kann mir das dann gut einteilen, dass ich sozusagen manchmal bin ich dann 2 Tage an denen und aber zwischendurch mache ich dann immer wieder eine Einblattgeschichte oder irgendeine andere Sache. Also es ist so ein bisschen aufgestückelt, auch wenn es lange Projekte sind.
Aber das klingt schon mal natürlich von Vorteil, gell, wenn du sagst, die Kunden vertrauen dir da, du hast da auch den Spielraum, ich denke, dann ist es ja überhaupt erst möglich, gell, dass man da so flexibel ist. Würdest du, oder das klingt so ein bisschen auch chaotisch, würdest du dann sagen, du bist chaotisch oder du brauchst dieses Chaos auch so, dieses Jumpen von A nach B und wieder zurück nach A?
Also ich versuche ein bisschen, also prinzipiell würde ich mich als etwas verpeilt bezeichnen. Aber ich versuche schon meine Strukturen zu halten, weil ich glaube, wenn man dem Chaos so ein bisschen Platz gibt, also aktiv sagt, okay, ich habe jetzt da einfach, ich muss nicht alles kontrollieren, habe aber alles unter Kontrolle. Also im Sinne von ich glaube, das ist ein bisschen aus der Werbung, wo mir sozusagen die Kunst ein bisschen anders vorkommt, wo man sagt, okay, man muss strukturiert arbeiten, man hat Kunden, man arbeitet mit jemandem, ob es mit Agenturen oder Kunden ist, aber dieses so, man ist nicht, ich bin jetzt nicht so, dass ich einfach meinen Willen durchbringe immer, sondern es ist immer ein gemeinsames, sondern das bringt schon eine gewisse Struktur mit, wenn man gemeinsam arbeitet, finde ich, und das mag ich auch sehr, also das schätze ich auch sehr an Grafikdesign und Werbung und
Also was mich brennend interessiert hat, und ich glaube, Michi, dir geht es da genauso, als wir uns so in deine Person, in deine Arbeiten hineingedacht haben und uns so deine Projekte angeschaut haben, da ist uns halt sofort dieser leichte, kindliche, einfache Stil aufgefallen, der so ein bisschen untermalt wird mit sprachlichem Charme, gell, also mit bestimmten Wortspielen oder mit so einer Prise frechem Humor und also dieses bewusst Provokante, also war total genial. Ist es dieser Stil, den du bewusst für dich gewählt hast, also in dem du dich am meisten wohlfühlst, beziehungsweise warum ist es genau dieser Stil, den du für dich gewählt hast?
Ich weiß gar nicht, ob man einen Stil wählen kann. Ich glaube, er ist so ein bisschen entstanden, indem ich einfach mal angefangen habe. Ich bin ja schon sehr früh in einer Grafikdesign-Ausbildung gewesen. Also ich habe mit 14 wir haben ja so Schulen, wo du neben dem Abitur, also Matura bei uns, so einen Beruf lernst. Und ich habe sehr früh angefangen und ich habe dann gemerkt, dass ich dadurch, dass ich immer versucht habe, irgendwen anderen nachzumachen oder so, also dass man der eigenen Hand vertraut, das ist einfach mit 14 oder mit später in der Pubertät nicht so, sondern man schaut sehr viel bei anderen ab sozusagen oder Vorbildern oder wie hat man zu sein oder irgendwie so. Und dann habe ich einfach probiert, also ich habe einfach schnell hingeworfen, das ist immer mehr gekommen eigentlich, dieses Schnelle. Und ich habe schon immer sehr viel geschrieben. Ich hatte das Glück, eine Volksschullehrerin zu haben, die meine Geschichten, noch bevor ich schreiben konnte, mir abgetippt hat am Computer.
Praktisch.
Ja. Und also dieser spielerische Ansatz, den habe ich schon sehr lange und über die Pubertät dann aber ein bisschen verloren. Und ich glaube, jetzt habe ich das wieder so zusammengebracht, indem ich einfach darauf vertraue, dass ich jetzt nicht 5 Tage in einer kleinen Illustration sitzen muss, sondern dass es auch mal hingeschmissen ausschauen kann. Ich mir aber sehr viel, es braucht sehr viel Übung, dieses Hinschmeißen. Und ich glaube, mittlerweile sitzt es so ein bisschen.
Das ist ja bestimmt viel psychologischer Ablauf im Hintergrund, gell? Weil ich glaube, so das Problem von den meisten Kreativen ist so, sie sitzen vor einem weißen Blatt Papier und möchten unbedingt irgendwas Cooles dahin zaubern und trauen sich einfach nicht, zu diesen ersten Strich zu machen, geschweige denn das Resultat dann in irgendeiner Weise öffentlich zu machen. Und das ist schon was uns auch fasziniert hat, dass du da wirklich völlig losgelöst von jeglichen Sorgen und Gedanken bist und einfach sagst, egal wie es wird, ich hau's raus an die Öffentlichkeit.
Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen, also ich habe schon, mich interessiert schon auch sehr Politik, ich bin ein sehr politischer Mensch, würde ich sagen, und ich wollte meine Gedanken immer hineinpacken und ich hatte so viele Ideen und Gedanken, dass es auch ein bisschen ein Zeitmanagement war, dass ich jetzt nicht so lange eine Message irgendwo hineingeben kann. Und dieser Stil oder diese Leichtigkeit, glaube ich, hilft manchmal auch, diese Nachrichten einzupacken, dass es die Leute besser nehmen können. Ja, also wenn man etwas kritisieren will, also eine Einblattgeschichte kann sehr kritisch sein für manche Personen. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Kreative, es nicht immer allen recht machen zu wollen. Und müssen, also ich habe einfach gemerkt, ja, dass je mehr ich mir denke, oh, wem könnte das gefallen, desto weniger gefällt es eigentlich Leuten. Und dann war ich hatte einen Moment, wo ich in der Universität gewesen bin und ich wollte ein Plakat machen, das dieser einen Professorin extrem gut gefällt. Und sie steht davor und sagt, dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Okay. Und ich war so, oh je. Und dann irgendwann habe ich beschlossen, so okay, so wenn das ihr eh nicht recht machen kannst, dann kannst du es eh niemandem recht machen. Im Prinzip. Also es wird nie jemanden geben und dann kannst du es gleich dir recht machen. Ich glaube, das ist eh jetzt schon ein bisschen in der Community, das verwenden schon viele Menschen, dieses Thema. Aber ich glaube, je mehr du es dir selber recht machst und je mehr du auch über dich selber ein bisschen, je mehr, also ein Ding von mir ist, das hat mir eine Psychologin, mit der ich zusammenarbeite, geraten und seitdem ist mein Alltag wirklich um einiges leichter geworden. Sie hat gesagt, Ich soll eine Peinlichkeit am Tag und einmal Anecken am Tag machen.
Es ist interessant.
Ich glaube, das hilft sehr, locker zu werden, weil man sich dann denkt, ach Gott, Rechtschreibfehler, und dann liegt man die ganze Nacht wach. Und so denke ich mir so, boah, eine Peinlichkeit am Tag, abgehackt. Ja. Und so kann ich schlafen.
Das ist gut. Das ist also guter Selbstschutz ein bisschen, gell? Ich finde ganz spannend jetzt, weil ich wollte jetzt die Frage stellen, weil in deiner Bio liest man auch, dass du ja auch schon des Öfteren international auch ausgezeichnet wurdest und aber auch angeschrien wurdest. Und ich finde, die Frage beantwortet sich gerade so von selbst, indem, wenn du dir das so erklärst jetzt. Also du würdest schon sagen, du polarisierst stark, oder?
Ich glaube, es ist ein nicht sehr lautes Polarisieren. Also es ist nicht so, dass ich auf die Straßen gehe, aber ich glaube, es ist immer wieder ein emotionales Berühren. Also ich merke, was auch in Corona sehr schwer war, wenn ich Menschen getroffen habe, die dann, ich habe ein kleines Büchlein gemacht und dann sitzt eine Frau vor mir und beginnt zu weinen über dieses Büchlein. Also es berührt immer wieder Menschen auf eine Art, die mich sehr, auch sehr berührt und sehr freut. Und ich glaube, das kann auch manchmal in Fassungslosigkeit oder in ein bisschen in was anderes über. Zum Beispiel, wenn ich einen Rechtschreibfehler mache, bekomme ich dann Mails von jemandem, Hilfe, wieso hast du einen Rechtschreibfehler gemacht? Und also ich glaube, es ist ein nicht sehr lautes Polarisieren, aber schon ein Berühren, würde ich jetzt mal sagen.
Übrigens zu dem Thema Berühren fällt mir gerade ein, so also mein persönlicher Favorit, ein Werk von dir aus 2007, was auf deiner Website auch ausgestellt ist, ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Das ist ein Bild oder sagen wir mal ein Plakat, das überschrieben ist mit das große Kinderkochbuch. So. Dazu sieht man ein paar Kochutensilien und einen Kochtopf, der auf dem lodernden Feuer steht. Und das sind Bilder, also so Porträtfotos von Babys und Kleinkindern abgebildet, die halt in dem Topf sitzen. Ich finde das so genial. So das große Kinderkochbuch. So. Also das ist genauso diese schnippische, freche Zweideutigkeit, die feiere ich absolut.
Also mir ist in der Tat so gegangen, also ich habe es ja hochspannend gefunden, die Werke so ein bisschen zu durchstöbern, und irgendwann denkt man sich dann, ah, jetzt verstehe ich die bisschen, und irgendwann merkt man dann, jetzt versteht man doch gar nichts mehr. Also ich finde totaler Trugschluss, und das ist extrem spannend, wenn man dann meint, so ein bisschen den Zugang gefunden zu haben, und dann wendet sich das wieder völlig in eine andere Richtung. Also ich finde das echt witzig, und auch die ganzen Instagram-Stories, wenn man sich die mal so durchklickt, also wirklich dieser kleine Witz, der immer wieder entsteht, also echt toll.
Okay. Jetzt hast du ja eigentlich auch schon ziemlich viel Auslandserfahrung, gell? Also du warst ja schon in aller Herren Länder, mal länger, mal kürzer. Magst du uns da ein bisschen davon erzählen, was hat dich dazu bewegt, dass du mal sagst, ich gehe jetzt mal nach China so oder in den Iran oder nach Dänemark? Also das sind ja so ganz verschiedenste Ecken von Ländern. Was war denn da so die Inspiration bei dir?
Also ich, wie schon vorher erwähnt, war ich eben sehr früh in diesem Grafikdesign, eben in diesem Biotop, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich habe einfach gemerkt, so, dass wenn man sich nur mit dem umgibt, dann kann es sehr schnell zu einer Blase werden, so einer Bubble, in der man ist. Und dann gelten natürlich auch andere Regeln immer, also ja, dass man das, diese Schrift nicht verwenden sollte und das nicht und dort nicht. Und dann irgendwann war ich so, hä? Es gibt auch irgendwie andere Dinge. Und dann ist mir das erste Mal Estland begegnet. Das war mein erster Austausch eigentlich. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie sich mein Glas, also mein kreatives Glas wieder auffüllt. Also ich versuche immer, manchmal bezeichne ich meine Kreativität wie so ein leeres Glas. Und das füllt man halt mit verschiedenen Dingen. Und mit diesen Dingen kann man danach arbeiten. Und so habe ich immer wieder mir gedacht, okay, mit was will ich dieses Glas füllen? Und mir sind oft Dinge begegnet. Also zum Beispiel eben durch Estland ist dann Dänemark entstanden, durch Dänemark ist China entstanden. Und so, ich habe halt immer Ja gesagt. Und eine Zeit lang war ich auch so, oh, sollte ich nicht nach New York gehen? Und dann bin ich aber in den Iran gegangen. was eigentlich das Gegenteil ja. davon ist. Und ich habe einfach gemerkt, ich finde, man sieht dann immer wieder, wie groß die Welt ist und wie viele andere Menschen es gibt. Und dann braucht man sich auch wieder keine Sorgen darüber machen, wer einem alle zuschaut beim Arbeiten. Und wie viele Lebenswege es eigentlich gibt und Realitäten. Und ich finde, das ist immer wieder eine Erinnerung daran, so okay, ich kann eigentlich meinen Weg gehen und ich kann auch wer anderer sein, wenn ich möchte. Also ich bin eine andere Person im Iran, als ich in Österreich bin oder in Deutschland.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also wenn du jetzt gerade schon sagst, du warst eine andere Person, ist es jetzt nur wegen der Sprache oder wie hat dich da die Kultur persönlich beeinflusst?
Zum Beispiel in Estland habe ich in einer sehr kleinen Stadt gewohnt für ein Jahr und dort haben halt alle sehr früh Kinder bekommen und sehr früh Hochzeit und sind auch nicht aus diesem Ort, also die ziehen nicht sehr oft weg, ein paar natürlich, aber ich habe einfach gemerkt, so okay, das ist auch eine Lebensrealität und wenn ich wollen würde, könnte ich dort auch bleiben und Kinder bekommen und heiraten. Und dann hatte ich auch ein bisschen so die Einstellung, dann bin ich zurück nach Wien gekommen, war so, oh Gott, in welchem Film war ich da eigentlich? Also ich habe dort auch gar kein Grafikdesign oder gar keine Illustrationen oder Kampagnen gemacht, das war halt noch sehr jung, aber es war einfach angenehm, dass es das auch gibt und dass man sich nicht nur über die Persona definieren muss, in was illustriert man oder wie zeichnet man jetzt.
Also du warst kurz davor, mit 4 Kindern in Estland zu bleiben.
Nein, da war ich noch zu jung dafür. Gott sei Dank. Vielleicht, wenn ich ein bisschen älter hingegangen wäre. Aber was ich noch vorher sagen wollte, ich finde es nämlich sehr interessant, weil ihr vorher gemeint habt, dass die Arbeiten sehr, also dass man immer wieder denkt, man versteht es. Ich glaube, dass mittlerweile sehr viele dass viele Menschen oder dass man eine Brand sein muss durch Instagram oder so oder irgendetwas. Und ich glaube, es ist wichtig, also für mich war es sehr wichtig zu sehen, dass man immer wieder wer anderer sein darf. Und also, dass ich auch einmal Buntstift zeichnen darf und dann darf ich im nächsten Moment auch Aquarell zeichnen oder eine Werbekampagne machen, die ganz normal ist. Und ich glaube, dass ich brauche nicht immer nur einen Stil zu haben, ist vielleicht hilfreich für mich, also dass ich einfach flexibel bleiben kann und einfach sagen kann, okay, dann probiere ich was anderes, auch wenn es nicht ausschaut wie Tessa Sima oder, also das ist, glaube ich, so ein Ding, was man dann immer wieder, wo man sich selber so in einen Käfig setzt, in dem man nicht sein muss.
Ja, interessanter Ansatz.
Finde ich sehr spannend, also gerade so dieses Stichwort wandelbar sei, flexibel sei. Also du sprichst mir da echt aus der Seele, weil dieses Thema Personal Brand, das ist ja so, schon richtig zu einem Buzzword geworden und jeder will dahin und jeder möchte da so in eine fixe Schablone-Reihe, die halt auch immer das Gleiche ist, muss man dazu sagen, und diesen Mut zu haben, dann immer abwechslungsreich zu sein und mal seriöser zu sein und manchmal dann ganz Kind zu sein, das ist schon eine Kunst für sich, finde ich, ja.
Es hat irgendwas von Freiheit, gell? Also es
also ich kenne es ja auch selber beim ich illustriere ja selber so ab und an mal und auch so dieses Einfache, also nicht immer nur fotorealistisch zu arbeiten und versuchen, so viel Realismus wie möglich da reinzubringen, sondern auch mal einfachste Strichzeichnungen, die schnell gehen, die dürfen auch weniger als eine Stunde dauern. Bedeutet ja nicht, dass jedes Werk leider Ultra-Kunstwerk sein muss, aber wenn ich am Ende stolz drauf bin, weil ich es fertig gebracht habe und weil ich es auch nach außen tragen kann, also das ist auch so eine schöne Befriedigung, die man da hat, die man da verspürt, die halt auch wieder das Kreative aufleben lässt und da viel mehr Leben reinbringt, finde ich.
Ja.
Wir hatten ja letztens einen Gast, den Raman, da hatten wir ja das Thema, dass es ja völlig okay ist, wenn nicht jede Arbeit immer so dieses gezeichnete Kunstwerk ist und total sinnvoll ist. Also es ist auch okay, wenn man einfach mal drauf losmacht und nicht immer alles zerdenkt und durchkonzeptioniert und durchplant.
Also was mich nochmal interessiert,
ist eben einfach anfangen. Ach, Entschuldigung.
Bitte, sprich ruhig.
Nein, frag du lieber.
Ich wollte eigentlich nur mal kurz auf diese Einblattgeschichten zurückkommen, weil ich habe, oder wir haben mal gelesen, dass diese Geschichten ja ganz gern gesammelt werden, weil du verteilst die ja, glaube ich, in Wien so in der Stadt rundherum. Und die werden ja gern gesammelt. Man kann sie auch abonnieren. Und ich finde es ganz faszinierend eigentlich und hätte mich damit dafür interessiert, was bewegt denn die Menschen dazu, dass sie das sammeln möchten? Ist es einfach nur, weil es so ein einzigartiges Kunstwerk ist, weil man weiß, dieses Werk gibt es nur so in der Form einmal? Oder was meinst du, was ist da für eine Begeisterung dahinter? Was ist der Grund?
Darf ich da vielleicht kurz einhaken, Tessa? Würdest du das für unsere ZuhörerInnen mal erklären, was die Einblattgeschichten sind? Ich glaube, dann kann man sich das besser vorstellen.
Also die Einblattgeschichten sind in einer Kunstgeschichte-Vorlesung entstanden, eigentlich. Und ich habe immer so kleine Schnippelpapier mit. Und ich habe dann einfach angefangen, der erste war der Pirat. Und ich, also der Pirat, ich glaube, dem ist irgendwie langweilig. Und dann trinkt er extrem viel rum und isst seinen Papagei. Und das war auch sehr lustig, aber dann nicht mehr am nächsten Morgen, wenn er aufwacht. Und ich habe den einfach gezeichnet und ich hatte immer so viele Ideen in meinem Kopf und habe eigentlich, wie vorher schon erwähnt, viel geschrieben. Und dann, aber dadurch, dass ich eine Rechtschreibschwäche habe, habe ich mir dann immer, muss ich immer jemanden anderen fragen, ob er es durchlesen kann. Und dann musste ich das machen und verbessern. Und irgendwann war ich dann so müde davon und war so, sowas kann es ja nicht sein. Und immer hat jemand die Meinung dazu gegeben, weil so darf man das ja nicht schreiben oder so darf man das ja nicht erzählen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich mache das nur auf diesen Papierschnipseln und schreibe, was ich will und wie ich will, hinauf. Und das ist nur, da geht es nur um mich und dieses Ding. Und wenn es scheiße ist, wenn es eine extrem blöde Geschichte ist, was auch passiert, dann ist es auch okay und dann bleibt das einfach. Und so habe ich angefangen und das war so befreiend, dass ich dann gar nicht mehr aufhören konnte und einfach eins nach dem anderen geschrieben habe und gezeichnet habe. Und innerhalb von, weiß ich, 2-3 Tagen hatte ich so viele Geschichten und ich habe angefangen, sie zu kopieren und in der Stadt zu verteilen.
Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen, Blatt nur einmal gibt, aber du vervielfachst es schon.
Ja, also mittlerweile gibt es ein paar Originale, die ich nicht vervielfältige. Mhm. Also die sind einfach Originale und die sind halt auch in Galerien oder so. Und dann gibt es eben die Papierdinge. Ich habe so einen Block, ich trenne es ein bisschen, also einen Block, der kommt immer raus, der das einfach also auch im Flow bleibt. Weil ich finde, ich dachte mir dann am Anfang so, ich darf das nicht teilen, weil sonst stiehlt es mir jemand. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja die blödste Idee von allen, dass ich einfach überhaupt nichts hergebe und habe angefangen, das Gegenteil zu machen. Also wieder zu schauen, okay, was ist mein Problem und wo ist das Gegenteil?
Cool.
Und dann habe ich das verteilt. Es macht halt locker und ich merke, dass es mir so viel Spaß macht, dass ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, wenn ihr dann plötzlich eine Begeisterung für etwas habt und am Anfang so, Mist. Es funktioniert nicht und dann irgendwann funktioniert und dieser Twist hat funktioniert und das macht mich so glücklich.
Aha, ist total nachvollziehbar. Und
dann habe ich angefangen, es zu verteilen. Ja. Also das ist halt so süß, weil also wenn Leute dann die Einblattgeschichten, auch wenn ich sie nicht mag, fange ich sie an zu verteilen, weil ich habe gemerkt, dass wenn man Dinge hinausgibt, sie manchmal Anklang finden, obwohl man jetzt selber nicht der größte Fan ist davon. Mhm. Und dann finden die eine Geschichte, die ich überhaupt nicht gut finde, und dann haben sie irgendeine Beziehung zu ihrer Oma, die auch irgendetwas hat, mit dem die Geschichte zu tun hat. Und dann sind sie ganz gerührt. Also jeder findet seine eigene Geschichte in der Geschichte. Mhm. Und ich glaube, deshalb funktionieren sie.
Krass, also ich finde die Story erstens so schön zu hören. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe, als ich die Einblattgeschichten so gesehen habe und begonnen habe, mich da reinzulesen, reinzuschauen, es hat schon eine Zeit gedauert, bis ich da warm wurde oder bis ich sagen konnte, okay, wie du das jetzt schön beschrieben hast, für jeden oder in irgendeiner Geschichte ist irgendwas für jeden dabei, das irgendwie toucht oder irgendwie berührt. Es hat eine Zeit gedauert, aber dann kann ich mir total vorstellen, dass es echt Suchtfaktor hat. Also Ich kann es absolut nachvollziehen. Jordi, wie geht's dir da?
Also ich kann da in der Hinsicht nur zustimmen. Also dieses Gefühl, das kommt auch ganz authentisch rüber und dann merkt man halt, dass du richtig Freude dran hast. Und das ist auch, glaube ich, so wertvoll, wenn man einmal darüber spricht, weil ansonsten könnte man es einfach nur als kindliche Zeichnung abtun, gell? Aber ich glaube, die wenigsten Menschen machen sich da wirklich Gedanken, was das in anderen auslösen kann. Also, dass man halt echt immer so beschränkt auf seine eigene Sichtweise und gefällt's mir nicht. Mhm. Aber dass es halt so viele gibt, die es berührt, ziemlich schön.
Der Mut, gell, das dann einfach so zu belassen, obwohl man jetzt vielleicht, obwohl es einem gerade nicht so gefällt ich habe ja auch gesehen, Tessa, es gibt ja so Videos, wo du das auf einer Parkbank klebst und so. Es ist wirklich interessant, auch das zu sehen, wie du die quasi hinterlässt oder wie du die an den Orten lässt. Ich finde es total spannend.
Tessa, hat sich eigentlich mal die Polizei bei dir beschwert oder hat es irgendjemand gegeben, der gesagt hat, so, hey, bitte hier nicht hinkleben und so?
Ich muss ehrlich sagen, das war meine größte Angst. Ich war so, oh Gott, jetzt bin ich eine Kriminelle. Aber komischerweise, also es gibt manchmal, weil ich nehme sie mit und gehe durch die Stadt oder einfach, wenn ich irgendwo hingehe. Und es gibt manchmal Leute, die mich dann verfolgen. Ich verwende ablösbares Tixo, weil ich finde, man braucht jetzt nicht die Stadt irgendwie zukleben mit Plastik. Das ist ablösbar, damit die Leute es mitnehmen können. Und die Polizei hat noch nichts gesagt. Aber ich habe auch versucht, dass sie vorbeifahren.
Die sammelt selber wahrscheinlich.
das weiß ich noch nicht, aber würde mich sehr freuen. So noch nicht, ja.
Mal eine kurze Frage jetzt, so ein bisschen off-topic. Das würde mich eigentlich auch noch ziemlich interessieren. Und zwar, wie kommt man eigentlich im Alter von 7 Jahren dazu, einen Roboter zu bauen, der Schimpfwörter zu den LehrerInnen sagt?
Ich war, bis ich 14 war, in einer Montessori-Schule. Und ich glaube, ich war das einzige Kind, das jemals in einer Montessori-Schule nachsitzen musste. Das war so schlimm. Und man hat halt richtig gemerkt, ich war ein sehr ehrliches Kind. Ich glaube, das ist, wenn man ein Erwachsenes ist, so die Sorte Kind vermeidet man. Aber ich wollte halt immer Dinge machen und ich war ein extremer Hitzkopf. Also wenn ich irgendwas nicht durfte oder so, dann war das ein Problem. Und irgendwann wollte ich irgendwas oder eine Freundin und ich wollten irgendwas und wir durften aber nicht. Und dann wollten wir unsere Lehrer dafür beschimpfen. Wir durften nicht, natürlich. Und dann haben wir einen Roboter gebaut, der das für uns erledigt. Weil, und dann aber das.
Ich konnte mal. Es ist so gut.
Das Gute daran war, wir haben halt ein Roboter, es war ein Karton, der ausschaut wie ein Roboter, er hat Edzard geheißen. Und wir haben eine Kassette aufgenommen von uns selber, die einfach Schimpfwörter, so du Affenkopf oder irgendwas, das war jetzt nicht die Schimpfwörter, die ich jetzt kenne. Aber, ja, und dann hat sich so eine ganze Schlange in der Schule gebildet, wo sich alle Kinder angestellt haben, damit der Roboter sie beschimpft.
Ja, Wahnsinn.
Ist so schön vorstellbar jetzt, gell? So, wenn du die Geschichte erzählst, dann sieht man sich selber so als Kind, wie man in der Schlange steht.
Also ich glaube an der Stelle, dass das ganze Erziehungsgame einfach nur mal komplett gehackt, weil du nicht diejenige bist, die sich da anmaßt, Erwachsene zu beschimpfen, sondern es macht ja alles der Roboter und der darf das. Gell?
Ich weiß nicht, was das über unsere Gesellschaft heute aussagt, wenn wir das alle machen. Ja.
Eine Frage noch zurück zu den Einblattgeschichten. Da gibt es ja auch wirklich ein Abo-Modell, Tessa, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
Ja.
Also die Leute abonnieren das wirklich online?
Genau. Also ich habe eines über Patreon jetzt angefangen und eines über, also so einfach über mich für Menschen aus Wien, wo ich dann, ja, also genau, es geht eben darum, dass man einmal im Monat so den Briefkasten aufmacht und da einfach eine Einblattgeschichte drin ist. Und das sind ein bisschen auf dickerem Papier, das sind jetzt nicht die Kopierpapier-Einblattgeschichten und unterzeichnet. Aber ich habe halt, mich haben schon einige Leute danach gefragt und ich habe mich sehr lange geweigert. Und ich habe dann aber gemerkt, jetzt mit Lockdown und Zuschließen, dass die Leute, also dass es einfach nett ist, auch als Geschenk für andere. Also es schenken immer wieder Leute anderen, also ihren Freundinnen ein halbes Jahr oder so, wenn man dann einfach im Postkasten eine Einblattgeschichte hat.
Ist ja interessant.
Ja. Ja.
Wie viele Abonnenten hast du da schon? Ja.
Im Moment habe ich, ich glaube, 12 oder 13 insgesamt. Mhm. Also es hält sich in Grenzen. Ja, es ist einfach, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt darauf meinen ganzen Fokus lege, weil ich merke halt, wenn es Leute, also es gibt halt in, zum Beispiel, eines ist in Italien und die kann halt nicht in Wien suchen oder ein paar aus Deutschland und das ist dann schon nett, wenn sie es auch irgendwie, also wenn sich die Leute so bemühen und so. Also es ist sehr schön zu sehen, dass Leute die Einblattgeschichten so gerne haben, dass sie es auch im Postkasten haben, das freut mich sehr.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Vielleicht zu deinen oder zu deinen anderen Arbeiten. Also ich finde ja, dass die teilweise sehr, sehr anregen, um nachzudenken. Was mir so besonders herausgestochen ist, ist auch diese Kampagne für dieses Bestattungsunternehmen. Also ich kann nur empfehlen, dass sich unsere ZuhörerInnen mal auf tessasima.com das mal auch anschauen, weil das ist ja mal eine andere Herangehensweise für Bestattungsunternehmen, Werbung zu machen. Also ich finde es unfassbar. Jordi, hast du das gesehen zufällig? Kennst du das?
Meinst du die Mymoria?
Ja. Mhm. Tessa, kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Wie kommen? Also ja. Was mich würde interessieren, also man muss vielleicht schon sagen, Jordi und ich, wir sind jetzt eher so im klassischen Werbebereich tätig und mich fasziniert natürlich dran, wie man wirklich so künstlerisch selbst in dieser Branche, selbst in diesem Thema oder wo es um Sterben geht, überhaupt so einen Einstieg findet. Das ist für mich hochinteressant. Also ich werde eher total auf der Kommerzseite und total gediegen und aber es ist echt spannend. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte dazu sagen.
Gerne. Also die Kampagne ist für ein deutsches Online-Bestattungsunternehmen. Ich habe sie gemeinsam mit dem Texter Jan Läuber gemacht, der auf mich zugekommen ist eigentlich. Und der hat mich eben gefragt, ob ich Illustrationen machen will. Und daraus ist dann diese ganze Kampagne eigentlich geworden, in den letzten Minuten. Und es war einfach, also sehr, ich finde, man merkt das sehr, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die sehr gut sind, dass es einfach sehr schnell Klick macht. Also es war so, ich hatte ein Word-Dokument mit den Headlines und dazu die Illustrationen. Also ich habe einfach das gesehen und dann einfach dazu, also das so ein bisschen einen Twist hineinzugeben. Also wir haben zum Beispiel Motive wie die Hand, die Lyra-Hand mit der Visakarte. Mhm. Dazwischen, so die betende Hand. Weil Bestattung ist eigentlich extrem teuer und es reden eben sehr wenige Leute darüber. Und es war dann einfach ein Ansatz. Ich glaube, da ist der Kunde auch sehr, also der ist einfach sehr mutig. Ich glaube, die waren absolut, sogar selber ja. In der Werbung irgendwann. Und so ist das einfach entstanden, dass man einfach einen Twist hineingibt eigentlich und dann das Ganze noch ausschaut wie eine Todesanzeige.
Mhm. Also ich finde es so mutig.
Absolut, ja.
Hat fast schon was Bizarres, aber irgendwie, wenn man es sich dann genauer ansieht, dann wirkt es doch irgendwie wieder beruhigend und also total faszinierend, Kunst, was da passiert im Kopf.
Ich finde, die Kunst dabei ist, jetzt wo ich es mir gerade parallel nochmal anschaue, also das so hinzubekommen, dass es auf eine sympathische Art und Weise provokant ist. Mhm. Das ist so eingängig, weil man kann sich fast gar nicht drüber aufregen, weil genau. So diese Wortwahl, und es ist ja auch nichts illustriert, oder es ist ja auch vom Satzbau oder von der Grammatik her, von der Wortwahl, es ist nichts dabei, was jetzt direkt anzüglich wäre oder obszön wäre oder was jetzt gar nicht gehen würde, gell? Aber es ist einfach auf eine eigene Art und Weise provokativ, und das ist total cool, wenn man da so den optimalen Mittelweg findet. Also herrlich. Ich feiere die Kampagne
genauso. Ja, total. Ich finde es auch so strange. Also teilweise so Aussagen, damit ihre Hinterbliebenen nicht zweimal trauern. Das ist im ersten Moment, denk ich mal, hä? Im zweiten Moment muss ich mich kaputt lachen. Und dann denke ich mal, irgendwie stimmt's ja. Also ganz ein toller, nachhaltiger Effekt, der da dabei entsteht, finde ich.
Ja, und das, also ich finde, das ist auch das Handwerk guter Texte, wo man einfach merkt, so wow, die sagen die Wahrheit, ohne dass es, also ja, manchmal tut es weh, aber das ist, ich finde einfach sehr schön, wenn man, so wie Jan das auch gemacht hat, einfach, dass man die Wahrheit sagt, ohne dass man jetzt verletzt.
Ja.
Und das finde ich, hat die Kampagne sehr gut, und man merkt richtig, wenn man, also ich habe jetzt noch einen Bestatterkunden, das ist also schon ein Schema bei mir, dass man da einfach, dass es eigentlich um den Tod, dass es gar nicht so, also dass sie das sehr pragmatisch sehen, und eigentlich es gut ist, wenn man es ein bisschen pragmatischer sieht, weil es sehr teuer ist.
Ja,
es ist sehr viel Wahrheit in der Kampagne, glaube ich, und deshalb funktioniert sie.
Jetzt ist es ja so, du hast ja auch ein Projekt drin, was so aus deiner Zeit aus dem Iran herrührt, mit den Teppichen, gell? Mit der Weberei. Und mich hätte auch so die Zeit oder der Aufenthalt im Iran interessiert, weil das ist ja ganz eine andere Welt, wie man es sich hier vorstellen kann. Gerade beim Thema Kreativität, wie ist das da? Also wie kann man sich dieses kreative Umfeld in dem Bereich vorstellen? Wie wirkt es? Weil so hier in unserem Umfeld, man kann ja tun und lassen, was man möchte, gell? Und egal, zu was man Lust hat, man kann es einfach machen. Wie ist es dir dort gegangen?
Also ich habe eben ein halbes oder halt 5 Monate, ich bin ein bisschen früher heimgekommen wegen politischer Eskalation, aber ich habe dort ein halbes Jahr Teppichknüpfen studiert, also ich war so auf iranischen Erasmus. Der Gedanke ist eigentlich daraus gekommen, so wie funktioniere ich, vor allem weil ich sehr viele feministische Themen eigentlich zu der Zeit hatte oder jetzt auch noch habe, wie funktioniere ich als Frau in diesem System? Was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Kreativität? Weil ich ja schon sehr gerne streite manchmal und diskutiere. Und wie funktioniert das? Mein Vater hat gleich gesagt, ich darf nicht gehen, aber ich hatte genug Geld, dass ich selber gehe. Und ich war nicht in der Hauptstadt, das ist nochmal ein großer Unterschied. Also ich hab in Shiraz gewohnt, das ist viel südlicher, in einer kleinen Stadt auf einer Kunstuni. Und ich war die erste Austauschstudentin von meiner Uni, die dort war, und die erste, die dort einen Austausch gemacht hat. Also es war alles ein bisschen kompliziert. Was mich sehr bewegt hat dort, war einfach wie lebendig, also so die Frauen dort waren so, jedes Mal, wenn die Klassentür zugegangen ist, sind alle am Tisch gewesen, haben getanzt, weil du vorher gemeint hast, so, wir dürfen alles machen und dort darf man nicht alles machen, und dann machen sie es irgendwie auch ein bisschen mehr als wir, würde ich sagen. Also,
okay. Also
es war einfach eine Lebendigkeit, die mich, also die so ich ja noch nicht gesehen habe, und es war aber auch dann immer wieder im Kontrast dazu sehr schwer, weil halt es nicht einfach ist. Also ich musste eben ein Kopftuch tragen und man darf manche Sachen nicht sagen. Also wir hatten so eine Frau am Anfang der Universität, also so am Eingang, die immer geschaut hat, ob man richtig angezogen ist. Oder also es ist dann hinter der Tür ist das Leben, glaube ich, sehr einfach, und dann vorne nicht. Und dieser Kontrast war nicht so leicht für mich. Vor allem, ich glaube, ich bin am Anfang sehr locker damit umgegangen und war so, egal. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, okay, doch nicht so egal. Und, also es war einfach eine sehr, ja, Es ist vor allem auch schwer, denn das nach Hause mitzunehmen und zu erzählen, weil man möchte ja auch niemanden in Gefahr bringen. Ich möchte auch nicht für eine andere Kultur sprechen. Mhm, aber wie zeige ich das? Und ich weiß nicht, ob ihr das Projekt gesehen habt, aber ich habe dann ein Projekt gemacht mit so Kopftüchern aus dem Iran, wo ich Frauen einfach gefragt habe, hey, was macht dein Kopftuch? Also was ist deine Beziehung zum Kopftuch? So, dass man das Kopftuch personifiziert und einfach offen, dass die Frauen offen darüber reden können. Mhm. Und so habe ich das ein bisschen geschafft, ein bisschen mitzunehmen, zu erzählen, was meine Freundinnen oder Studienkolleginnen dort gesagt haben. Mhm. Aber es war sehr heftig. Also ich habe sehr lange dran genagt, auch jetzt. Es ist jetzt schon ein bisschen her, aber es war nicht so eine einfache. Also es war, glaube ich, der schwerste Austausch. Und wenn ich die vorher nicht gehabt hätte, die Auslandserfahrung, glaube ich, wäre es auch nicht so leicht gewesen. Also so, dann wäre es noch schwerer gewesen, glaube ich, für mich.
Hattest du dort eigentlich so eine eigene Wohnung oder bist du bei jemand untergekommen?
Also seit 2004, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, aber da dürfen, oder 14, ich bin mit Zahlen auch nicht so gut, dürfen Ausländer oder halt Leute, die dort studieren, nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung wohnen, sondern ich muss da einfach in einem Studentinnenheim wohnen. Und das war sehr aufregend, weil es waren halt nur Frauen, es war ein Haus voller Frauen und am Eingang sind halt alle Kopftücher runter und alles runter und ich glaube, das ist halt super, wenn man als Frau dorthin geht, weil man als Mann nie diesen Einblick haben wird. Mhm. Und es ist so verrückt. Hinter diesen Toren plötzlich alle nur noch in kurzer Pyjama-Hose und also krass. Und es war so arg geheizt, dass wir meistens voll wenig anhatten. Und auch, ich habe auch eine sehr gläubige Mitbewohnerin gehabt. Und mit der hatte ich dann auch die besten Diskussionen oder Anregungen, die ich nie getroffen hätte, wenn ich allein in einer Wohnung gewohnt hätte.
Spannend. Ja. Was war dein Beweggrund, in den Iran zu gehen? Hatte das irgendeine Vorgeschichte oder?
Ich hab halt einfach wirklich geschaut, so okay, was ist das Heftigste, was ich machen kann.
Ach so, okay.
So, ja, weil wo schieße ich mich aus meinem Leben, das ich hier habe? Am weitesten raus.
So Thema aus der Komfortzone raus, gleich mal aufs nächste Level gehoben und so.
Ja, das Wahnsinn. Aber es ist ein wunderschönes Land und ich würde gerne wieder hinfahren, aber ich weiß nicht, ob das geht. Aber Aha. Ja, also es ist wirklich wunderschön und es ist
sehr. Hast du denn noch Kontakt zu irgendjemand dort?
Ja, meiner Freundin, aber auch sehr sporadisch, einfach weil sie haben auch sehr viele schlecht Englisch gesprochen. Mhm. Und ja, also mit meiner Mitbewohnerin, die wirklich in meinem Zimmer gewohnt hat, wir hatten so ein Zimmer zu zweit. Und mit ihr habe ich auch nur über Siri geredet oder diese Google Translate geredet und alles übersetzt. So. Alle Dinge. Und dann haben so unsere Handys miteinander geredet. Also so ein bisschen, ja.
Es ist schon sehr spannend, also interessant. Der Ansatz, dass du sagst, was ist jetzt möglichst heftig und also wirklich so aus der Komfortzone raus. Sehr spannend, also wirklich. Findest du die Dänen auch so lieb wie wir?
Ihr Deutschen findet alle lieb. Ja. Ja, die sind super.
Okay.
Also das, ja. Aber die beste Freundin, die ich aus Dänemark mitgenommen habe, war eigentlich eine Slowakin.
Interessant. In Dänemark.
Ja, genau. Ja.
Okay, wir haben, Jordi und ich, wir haben einmal vor einigen Jahren irgendwie mit einer dänischen Firma sind wir in Kontakt gekommen und haben uns dann irgendwie, glaube ich, in die Dänen verliebt, oder? Stimmt's?
Ja, absolut. Irgendwie haben also, die sowas das Liebes. Ist dieser Geschäftsführer von dieser Firma, der ist auch schon ein bisschen älter, sage ich jetzt mal. So im weiß nicht, wie alt ist er? 50er, 60er?
Ja, so Anfang 60, glaube ich, ja.
So. Und der ist halt echt für uns so ein bisschen wie so eine Onkelfigur, Onkel, gell? Weil einfach so diese warme Nettigkeit und er war mal öfters hier in Bayern und dann waren wir gemeinsam beim Abendessen und haben uns wirklich toll unterhalten und die Art und Weise, wie er halt auch so für seine Mitarbeiter fühlt, Und er interessiert sich da für jeden Einzelnen und kennt da das Privatleben von einem jeden. Also das ist so toll. Man mag gar nicht glauben, dass es
böse Menschen in Dänemark gibt.
Also es gibt, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es Kriminelle in Dänemark
gibt. Genau. Ja, aber das finde ich auch sehr, also in Dänemark mochte ich sehr, dass es so keine Hierarchien gab. Also es gab auch einfach so, jeder war so auf Augenhöhe irgendwie und so wusste man halt auch irgendwie mehr über die Leute. Also es war nicht so ein, ich bin dein Chef und ich erzähle dir gar nichts von meinem Privatleben, sondern es war so ein, also das habe ich sehr geschätzt. Ja.
Würdest du dich eigentlich wieder irgendwo mal hinziehen in ein anderes Land?
Also im Februar fahre ich hoffentlich für einen Monat nach Island reiten.
Cool. Also nur zum Urlaub machen quasi.
Ja, genau. Also ich habe mich eben jetzt im April selbstständig gemacht und arbeite jetzt. Und jetzt habe ich mir, also mal Schüleraustausch mal nicht auf jeden Fall. Ich habe mir überlegt, eine Artist in Residency irgendwann, aber so jetzt mal, ich habe überlegt, ob ich nach Hamburg ziehen soll nach der Uni oder, aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, Corona und alle sind sowieso im Homeoffice, ich bleibe jetzt mal hier und dann ist halt ein bisschen Island auch dabei.
Schön.
Ja.
Ja, finde ich absolut wertvoll. Also diesen Drang auch weiterhin irgendwie beizubehalten, dass man woanders hingehen möchte, gell, dass man andere Kulturen kennenlernen möchte, weil ja gerade so die Deutschen sind ja immer recht, oder Deutsche, Österreicher eigentlich fast gleichermaßen, sind immer recht, ja, so ein bisschen eingeschränkt in dem Horizont. Also gar nicht jetzt mal irgendwie bildlich gesprochen oder so, sondern einfach nur dieses Gefühl zu haben, wie ist es denn, wenn ich in einem anderen Land bin, egal ob das jetzt ein Monat ist oder ob das ein paar Jahre sind, wo ich einfach die Sprache nicht spreche oder wo ich, ja, wo einfach das Umfeld komplett neu ist. Das fehlt so vielen leider. Und also wenn man die Möglichkeit hat, diese Erfahrung zu machen, dann ist das auch schon echt viel wert.
Ja, ist es. Da muss ich auch selber, ich gehe jetzt einfach. Und das Problem ist halt, finde ich auch, dass man dann öfter so Brücken abbricht oder sowas. Also wenn man dann ein Jahr weg ist oder auch bei mir im Iran ein halbes Jahr. Die Agenturwelt ist halt doch eine schnelle. Und dass man da auch nicht, blöd gesagt, also meine Angst war dann, oh Gott, werde ich vergessen. Aber es hat dann sich wieder eingespielt. Aber man muss schon wieder sagen, hallo, ich bin wieder da.
Ja, ja.
Ich kann arbeiten.
Genau. Ich glaube, Tessa, wir könnten noch, also ich würde ja gerne noch weitermachen, Liebesbriefe an die Tonne. Ja, also ich glaube, wir könnten über die einzelnen Arbeiten noch echt viel reden und auch viel lachen. Also da bin ich mir ganz sicher. Jetzt sind wir schon wieder bei 50 Minuten. Die Zeit ist jetzt wie im Flug vergangen, finde ich. Tessa, wir hatten letztens in der letzten, unserer letzten Podcast-Folge das Thema Erfolg. Mich würde interessieren, bist du erfolgreich? Fühlst du dich persönlich erfolgreich und oder wie definierst du Erfolg für dich selbst?
Das ist eine schwere Frage. ich glaube, also das ist wirklich schwer. manchmal ja. Ich fühle mich auf jeden Fall manchmal sehr erfolgreich, wo ich mir so denke, wow, gut, dass ich das geschafft habe oder dass ich so weit in meinem Können mich selber gebracht habe. Manchmal habe ich dann auch sehr Zweifel, okay, weil man kann sich ja immer nach oben orientieren und sagen, oh Gott, wieso habe ich das und das und das nicht? Oder ist das dann überhaupt Erfolg? Ich glaube, zum Großteil, wenn man zu viel darüber nachdenkt, ob irgendwas irgendwie ist oder nicht, dann oder ob man erfolgreich ist oder nicht, dann verliert man ein bisschen den Zugang zur Arbeit.
Ja.
Also ich versuche dann immer, wenn ich mir so viel darüber nachdenke, ist das jetzt, bin ich jetzt schon erfolgreich oder reicht dieser Preis oder ist das nicht genug oder so, dass ich mir dann denke, okay, einfach hinsetzen und arbeiten. Und ich glaube, das hilft dann einfach dass man nicht drüber nachdenkt, ist das jetzt so oder ist das anders oder ist man erfolgreich oder unerfolgreich, sondern dass man einfach sagt, okay, wo ist meine Begeisterung? Und ich glaube, in der Begeisterung bin ich am erfolgreichsten.
Genau, das ist eine schöne Antwort, weil wir hatten ja wirklich diese ganzen Facetten von persönlicher Erfolg, beruflicher Erfolg, gesundheitlicher Erfolg oder was macht zufrieden, gell? Es ist ja, sind ja vielleicht gar nicht unbedingt ständig immer nur Preise oder Können oder Auszeichnungen, sondern einfach auch, wenn man selbstbestimmt arbeiten kann, wenn man Zeit hat, wenn man sich die Zeit frei einteilen kann. Das sind ja letztendlich doch die Dinge, die wesentlich wichtiger sind und nachhaltiger sind, als wie jetzt vielleicht immer so die Arbeitserfolge, gell?
Ja, und wenn man selber ein bisschen schaut, okay, dass man an die eigenen Ressourcen, weil ich finde, oft wird man dann, wenn man über Erfolg nachdenkt, dann ist jemand erfolgreicher als ich und dann geht man in den Neid und dann ist man komplett blockiert. Und ich versuche immer wieder zu sagen, okay, das ist kein Rennen und einfach auf meinen Weg zu fokussieren, weil dann merke ich, okay, weil im Kreativen kann man sowieso nicht in Konkurrenz gehen, man kann sich nicht messen, das geht nicht.
Genau.
Also und so glaube ich, aber man, natürlich ist man dann ursauer oder so, Gott, wieso schaffe ich es nicht, nicht leidig zu sein? Oder wenn dann, ich glaube, manchmal hilft es auch einfach, Instagram zu löschen.
Ja.
Für eine Zeit vom Handy. Ja. Und dann fühlt man sich wieder erfolgreich.
Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen, weil gerade so dieses sich mit anderen vergleichen ja auf Instagram und anderen Plattformen extremst vertreten ist und da kommt man in so eine tiefe Spirale rein in, und andere machen so tolle Arbeiten und da gehen ja meine völlig unter. Ziehst du dich da bewusst ein bisschen zurück, dass du sagst, gut, Instagram ist zwar schon ein tolles Inspirationsmedium, wo ich neue Eindrücke sammeln kann, aber eigentlich möchte ich gar nicht in die Gefahr laufen, dass ich mich da mit anderen vergleiche. Geht dir das so?
Ja, aber ich glaube, also es ist ganz, ganz schwer. Also ich bin dann echt, manchmal mache ich es nur eine Sekunde auf und dann poste die irgendwas und denke ich mir so, oh Gott, nein. So, oh Gott, ich nicht. Und dann bremse ich mich und denke so, nein, das. Und also ich versuche dann daraus, mich, also wirklich zu sagen, okay, wow, großartig, was die Person geleistet hat. Und jetzt so mit dieser Motivation, so, wow, das ist urtoll, was der gemacht hat oder die. Und dann wieder an meine Arbeit zu gehen. Und ich glaube aber, es ist sehr verführerisch, die ganze Zeit im Vergleich zu sein. Weil es ist auch sehr beschäftigend. Also man kann da stundenlang drüber nachdenken.
Absolut, und das ist echt.
Ja. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, es ist ja, man muss da aufpassen, dass man nicht, ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich da einfach zurückziehe und sage, nein, jetzt nicht, sondern einfach mich dem Ding widme.
Gerade so in Zeiten jetzt vom Lockdown, alles ist irgendwie von sich aus sehr zurückgezogen, man ist bei sich zu Hause. Was ist denn so deine Herangehensweise, um da geistig auch frisch zu bleiben? Hilft dir da die Kreativität am meisten oder gibt es da auch andere Wege, wie du dich einfach fit hältst und einfach weiterhin klar im Kopf bist? Wie machst du das?
Also ich muss echt sagen, vor allem jetzt wieder im Lockdown gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber bei mir war es wirklich, also ich finde, das war nicht so leicht, weil ich sehr viel draußen bin und sehr viel herumfliege und wie ihr erzählt habt, dann geht man mit dem essen und macht das. Und dann hat man eben so ein bisschen so ein Herumfliegen und bekommt andere Eindrücke. Und so war ich einfach die ganze Zeit zu Hause. Und ja, spazieren gehen, aber das Fremde fehlt irgendwie. Mhm. Also so die Überraschung und zu sagen, okay, hier ende ich, hier fängst du an, was bin ich, was bist du, das fehlt so ein bisschen, finde ich, weil man halt nur im eigenen ist irgendwie, also es war nicht so leicht, finde ich. Und ja, wie gesagt, ich habe dann so wieder alles weggeben und einfach fokussieren auf inhaltliche Arbeit hat mir ein bisschen geholfen und halt ein bisschen in mir selbst zu suchen, okay, also was ist da, also im Kleineren zu schauen, okay, wo sind hier die Rahmenbedingungen, was kann ich hier machen, aber es war nicht so leicht, finde ich. Also ich, ja, wie ist euch da gegangen?
Ja, also ich finde auch, gell, so diese soziale Abschottung und immer nur Homeoffice und also ich merke auch, dass das schon gewaltig irgendwas macht mit einem und man weiß, dass es nicht gut ist und Aber irgendwie ist es ja doch so, es ist ja also still geworden. Also ich merke das ja, ich gehe mal abends relativ lang spazieren, jeden Tag. Ich sehe nicht mal mehr Autos fahren. Also nie. Das ist so strange, weil das ist, ja, ich weiß nicht, diese Stille, die so entstanden ist seit Corona, ich will jetzt auch nicht irgendwie negativ reden, aber man muss sich schon sehr irgendwie rauskämpfen und über Wasser halten, gell, dass man einfach so seinen eigenen Weg weitergeht und sich von dieser sozialen Müdigkeit da auch gar nicht so anstecken lässt.
Ich glaube, so die größte Gefahr für viele ist ja auch, dass sie jetzt viel mit sich selber beschäftigt sind und es gibt ja auch leider viele, die das halt im Alltag völlig ausblenden. Die genießen das, dass sie mit anderen Menschen kommunizieren können, dass sie fortgehen können am Wochenende, weil sie da einfach abgelenkt sind. Und wenn man dann halt für längere Zeit für sich zu Hause ist, dann kommt man irgendwann zum Nachdenken und beschäftigt sich so mit seinen eigenen Gedanken. Und das wird halt leider vielen zum Verhängnis. Das ist schon zusätzlich zu dem, Michi, wie du es gerade gesagt hast, weil wir gerade vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr haben wir drüber gesprochen, dass du halt teilweise auch das Reden verlernst, ja, wenn du eine längere Zeit so für dich zu Hause bist. Also du weißt dann teilweise auch gar nicht mehr, wie du mit den Leuten anständig reden sollst. Und das fängt schon damit an, dass wenn man doch wieder jemanden mal trifft oder so, dann okay, gibt man sich Ellbogen oder Faust oder kann man sich wieder umarmen, weil man ist ja jetzt geimpft und so. Und das endet dann so, dass die Faust des einen im Bauch von einem anderen, weil man ihn so umarmen möchte und der gibt aber Faust. Also ja, ganz kurios.
Also ich finde auch, dass man sozial schwächer wird, definitiv. Also ich merke das oft so, gell, Homeoffice, so ein Tag gleich wieder andere und dann will doch mal wieder irgendein Kunde so ein Power-Meeting oder dass man sie doch irgendwie trifft und dann merke ich schon, wie schwer dieser Motor wieder anläuft, dass man da auch selber wieder aus sich rauskommt und so. Also man merkt, gut ist das nicht.
Aber man gewöhnt sich, also ich habe jetzt echt gemerkt, so, dass ich mich so dran gewöhne. Und dass ich dann erst sehe, also ich habe zum Beispiel im Jänner jetzt die Uni abgeschlossen und ich habe diplomiert, einfach das ganze Projekt mit Zoom gemacht, einfach. Und die ganzen Feedback-Schleifen und alles war innerhalb von Zoom und dann ist man so, hat voll Adrenalin, weil man gerade das alles präsentieren muss und dann ist so zack, weg und dann ist man so, ich bin voller Adrenalin, wohin damit?
Ins nächste Zoom-Meeting und so.
Ja, und im Sommer ist es dann, finde ich, wieder weggegangen so ein bisschen, dann war man so, ist eh wieder normal und dann wieder hinein. Ich glaube, das ist sehr nicht so leicht für viele und für mich inklusive.
Ja.
Tessa, wie schaut jetzt das kommende Jahr für dich aus? Hast du dir schon was Bestimmtes vorgenommen? Ich meine, klar, so jetzt Vorsätze fürs nächste Jahr sind jetzt ein bisschen ausgelutscht vielerorts, weil man hält sie eh nicht ein. Aber vielleicht gibt es doch so ein, zwei Dinge, die du in Angriff nehmen möchtest oder ob das jetzt privat oder Projekt bezogen ist, gibt es da sowas für dich oder sagst einfach durch, ich passe mich einfach an, so wie es kommt?
Ich habe mir überlegt, weil also das Selbstständigsein ist schon so, dass man viel an kleinen Projekten arbeitet und mir fehlt schon ein bisschen die Werbung, muss ich sagen. Also ich finde das schon lustig, Kampagnen ausdenken oder solche Sachen, das macht schon Spaß oder irgendwas machen. Da habe ich mir überlegt, ob ich da wieder ein bisschen mehr drauf fokussiere. Weil es einfach, ich finde eben, mit anderen Leuten arbeiten, das macht schon einfach Spaß und bringt neue Eindrücke. Ansonsten habe ich schon jetzt für Jen, also es gibt einfach im Frühling jetzt schon einige Projekte, die einfach anstehen. Ich glaube einfach weitermachen und schauen, wo es Spaß macht und wo ich merkt, dass mir die Projekte einfach gefallen und wo es neue Leute gibt. Ein bisschen, ja, genau das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Ja. Ein bisschen rausgehen, wieder Leute kennenlernen oder auch einfach rausschicken, arbeiten und sagen, hallo, es gibt mich.
Ja, gut so.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das ist so ein schöner, runder Abschluss. Michi, was meinst du jetzt? Ja. Also ich finde das Interview auch extrem wertvoll gewesen.
Total, und vor allem so echt witzig. Jordi, genau. Wir haben uns gestern Abend noch kurz zusammengerufen, wir haben gesagt, wir sind echt gespannt, wie die Tessa denn so ist, weil wir, oder Jordi hat ja bloß jetzt schriftlich Kontakt gehabt mit ihr, ja. Aber wirklich tolle Einblicke in die Arbeiten und auch wirklich witzig, und man kann jetzt irgendwie echt nachvollziehen, so dass du doch ein bisschen eine verrückte Person bist, und man kann das so jetzt in die Arbeiten reininterpretieren. Ich habe es total angenehm gefunden, ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mich sehr gefreut, wirklich. Ja,
vielen Dank für deine Zeit. War echt schön.
Ja, und vielleicht sehen wir uns ja mal auf ein Bier.
Ja, unbedingt, ja, gerne, gell?
Wird dann wahrscheinlich also, Otter kriegen, oder?
Ja, wenn ihr in Wien seid, wenn nicht, dann müsst ihr mir zeigen, was ihr für Bier habt.
Ja. Jordi, wir sollten mal nach Wien fahren, oder? Das machen wir irgendwann.
Ja.
Das wäre cool, ja. Definitiv.
Ja, weil dann kann ich euch eine Bratertour geben.
Oh ja, ja, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, wenn man also ein paar so, jetzt wollte ich sagen Auslandserfahrungen, es ist halt nur das Nachbarland. trotzdem einfach mal wieder rauskommen, neue Eindrücke sammeln. Wir werden auf jeden Fall so die Verlinkungen zu deiner Seite und zu deinen Werken in die Shownotes packen. Ist natürlich unser Podcast noch nicht ganz so groß, also nicht so die Mordsreichweite, aber ich finde trotzdem, dass man da schon irgendwie so den eigenen Beitrag dazu leisten kann, dass deine Werke und dein Schaffen da ein bisschen mehr an Sichtbarkeit gewinnt. Und ich finde es auf jeden Fall mega wertvoll, sehr schön, dass du bei uns heute warst, und vielen Dank auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, vielen Dank an euch. Es ist wirklich sehr großartig, was ihr macht. Danke.
Danke, Tessa. Wir hören uns vielleicht bald mal wieder, gell?
Ja.
Alles klar. Schönen Tag dir noch.
Danke.
Schönes Wochenende.
Ciao.
Euch auch.
Tschüss. Servus. Ciao.